Erstens, was versteht man unter Geist? Ich gebrauche den Ausdruck Geist in demselben Sinne, in welchem ich bei der Frage, was versteht man unter Stoff, den entsprechenden Ausdruck Stoff oder Materie gebrauchen würde. Dies ist eine haupt- und hochwichtige Frage, von deren richtiger Beantwortung alles bestimmte und wahre Wissen über die geistige Welt abhängt. Unsere Lehren zeigen uns klar und deutlich, dass Geist eine Substanz ist und notwendig eine Form haben muss. Es gibt materielle, stoffliche und geistige Substanzen, welche gänzlich verschieden voneinander sind. Stoff ist nicht Geist und Geist ist nicht Stoff, aber beide sind wirkliche Substanzen. Da dies ein höchst wichtiger und der allgemeinen Ansicht widersprechender Satz ist, so verdient er eine möglichst klare Darlegung und Erklärung. Gewinnen wir zuerst einen klaren Begriff davon, was wir unter Substanz verstehen. Ich gebrauche diesen Ausdruck nicht in einem metaphysischen Sinne. Ich gebrauche ihn in der gewöhnlichen Bedeutung eines Materials, aus welchem oder durch welches irgendein Wesen, ein Daseinendes, gebildet ist. Der Töpfer braucht seine Gefäße aus der Substanz, die wir Ton nennen. Der Zimmermann baut Häuser und bildet verschiedene stoffliche Gegenstände aus der Substanz, die wir Holz nennen. Eis ist aus der Substanz gebildet, die wir Wasser und Wasser aus der, die wir Gas nennen. Die Erde selbst ist wahrscheinlich aus einer gasförmigen Substanz gebildet. Der materielle Körper ist aus materiellen Substanzen verschiedener Art organisch zusammengesetzt. In demselben Sinne glauben wir, dass Geist eine Substanz ist und dass jedes geistige Gebilde aus einer geistigen Substanz gestaltet wird. Alle Christen erkennen an, dass die Engel Geister sind. Wenn sie aber dies sind, so sind sie aus geistigen Substanzen gebildet. Der Mensch ist einem Teile seiner Natur nach ein Geist, und dieser Teil ist aus geistigen Substanzen gebildet. Wenn es eine geistige, von der materiellen verschiedene Welt gibt, so muss diese und alle Dinge in ihr aus geistigen Substanzen gebildet sein. Wenn wir aber gefragt werden, was eine geistige Substanz an sich sei, so können wir das nicht sagen. Es ist jedoch gerade so unmöglich, sich davon, was eine materielle Substanz an sich sei, einen Begriff zu bilden. Wer kann sagen, was Ton oder Holz oder Eisen oder Wasser oder Gas an sich ist? Unsere Kenntnis von irgendeinem Ding ist auf dessen Beziehungen zu uns, auf seine Wirkungen auf uns beschränkt. Man kann uns ebenso wenig zumuten, festzustellen, was Geist an sich, als was Stoff an sich ist. Das eine wie das andere ist unmöglich. Dass wir nicht genau angeben können, was geistige Substanzen an sich sind, ist übrigens kein Einwand gegen die Lehre, dass es bestimmte geistige Substanzen gibt. Alles, was wir von irgendeiner Substanz, sei sie stofflich oder geistig, wissen können, sind die zu ihrem Dasein notwendigen Bedingungen und die Eigenschaften, welche ihr als deren Träger anhaften. Und diese Eigenschaften können wir nur durch die Beziehung ihrer Träger zu uns kennenlernen. Der Blinde kann keinen wahren Begriff von dem Wesen des Lichtes fassen, denn er hat keine Beziehung zu ihm. Er besitzt kein Organ, das von ihm berührt werden kann. Aber wenn man ihm sagt, dass es keinen leuchtenden Körper, keine Substanz, welche der Träger des Lichtes ist, gibt, so kann er zu keinem anderen gerechtfertigten Schluss kommen, als dass es keine Wesenheit gibt, die man Licht nennt. Dasselbe können wir vom Geist sagen, obgleich er durch keinen der Sinne wahrnehmbar ist. Wir können jetzt einen Schritt weitergehen und sagen, dass kein Dasein möglich ist ohne eine Form. Wenn es irgendein solches Dasein, eine solche Wesenheit gibt wie den Geist, so muss sie Substanz und Form haben, denn es kann keine Substanz ohne Form geben. Es ist dem Verstande unmöglich, sich irgendetwas ohne Form zu denken. Lasst irgendjemanden versuchen, sich solch ein stoffliches Ding vorzustellen, und er wird sehen, wie widersinnig dies ist. Schon die bloße Vorstellung oder der Begriff schließt Form in sich. Eine Vorstellung ist ein Bild, eine Vorstellung ist also eine Form. Geist sowohl wie Stoff muss deshalb Substanz und Form haben, denn dies sind die beiden Grunddinge, welche für irgendein Daseinendes oder für die Vorstellung eines Wesens oder Dinges erforderlich sind. Der Geist ist die Wechselbeziehung, nicht die Verneinung der Materie. Hier ist der Punkt, in welchem Philosophen und Christen den Irrtum begangen haben, der nicht nur für die wahre, sondern für jede Kenntnis vom Geiste verderblich gewesen ist. Man hat allgemein angenommen, der einzige Weg, zu einem wahren Begriffe vom Geist zu gelangen, sei der, ihn in jeder Hinsicht als den Gegensatz zum Stoff anzusehen. Man schlussfolgert so: Stoff hat Form, deshalb hat Geist keine. Stoff hat Substanz, deshalb hat Geist keine. Auf diese Weise spricht man dem Geiste jedes mögliche Dasein ab. Dabei bleibt der Christ stehen, indem er zwar noch dessen Dasein behauptet, aber bestreitet, dass man irgendetwas weiteres über ihn wissen könne. Aber viele treiben diese zerstörende Folgerungsweise einen Schritt weiter und leugnen das Dasein des Geistes ganz und gar. Und dies ist die logische Folge, denn Leugnung kann niemals in etwas anderem endigen als in Verneinung und nichts. Dies ist unvermeidlich, und der Christ entgeht dieser Schlussfolgerung nur, indem er innehält, ehe er sie erreicht. Wir müssen zugeben, dass es eine geistige Substanz gibt und dass diese eine Form hat, oder wir müssen das Dasein von Geist überhaupt leugnen. Ein anderer Schluss ist nicht möglich. Um aber den Beweis so stark und klar wie möglich zu machen, so wollen wir einmal annehmen, dass es eine geistige Welt gibt und dass es geistige Wesen gibt, aber leugnen, dass es eine geistige Substanz gebe, und wir werden sehen, zu welchen Widersinnigkeiten dies uns führen wird. Was ist eine Welt? Was ist der Sinn des Wortes Welt? Hat die Welt nicht eine Form? Ist sie nicht aus unzähligen Gegenständen gemacht, welche alle Form haben und aus stofflichen Substanzen zusammengesetzt sind? Man nehme an, dass dieser Welt alle ihre Formen und Substanzen genommen würden, würde dann noch eine Welt übrig bleiben? Es würde nichts übrig bleiben. Ist es nicht ebenso widersinnig zu sagen, es gebe eine geistige Welt, während man ihr doch jede Substanz oder Form abspricht? Ihr würdet keinen Augenblick zögern, einen Mann für sich närrisch oder wahnsinnig zu erklären, der leugnen wollte, dass es irgendeine solch stoffliche Substanz oder Form wie Holz gebe und dann anfinge, einen Baum zu beschreiben. Oder der die Möglichkeit der Existenz von Wasser lächerlich machte und dann überginge zu einer Schilderung der Natur und der Schönheiten eines Flusses oder der Größe des Meeres. Aber machen sich nicht alle diejenigen solche Widersinnigkeiten schuldig, die vom Himmel als einem wirklichen Orte sprechen, welche sich den Herrn als auf einem Throne sitzend denken, umgeben von Heiligen und Engeln mit weißen Kleidern angetan, die goldene Kronen tragen, auf goldenen Harfen spielen und mit ihren Hallelujahs des Himmels weite Wölbungen erschallen lassen, oder die von teuflischen Geistern sprechen, welche sich in den Qualen der Hölle winden und die traurigen Stätten der Verlorenen mit Wehklagen erfüllen? Christen singen gerne: Liebliche Fluren jenseits der schwellenden Flut stehen da im Kleide lebendigen Grüns. Und doch haben sie der Theorie nach weder Substanz noch Form. Was würde das für eine Flur sein, die keine Substanz und keine Form hätte? Wie könnte sie ein Kleid lebendigen Grüns tragen? Die Christen sprechen oft von einem Wiederfinden ihrer Freunde und Geliebten, die ihnen vorangegangen. Aber wie können sich zwei Wesen ohne Form oder Substanz, Wesen, die keine Wesen sind, wiederfinden? Wie könnten sie einander erkennen? Was kann widersinniger sein als ein solcher Gedanke? Die Christen denken sich den Herrn als auf einem Thron sitzend, mit dem Heiland zu seiner Rechten. Und doch erklären sie in ihrer Lehre, dass er ein Wesen ohne Körper, Sinne und Gefühle sei und halten es für eine Herabwürdigung seines Wesens, ihm eine Form beizulegen. Aber wenn er keine Form und Substanz hat, so hat er auch kein Dasein. Anstatt dadurch, dass sie ihm Substanz und Form absprachen, einen würdigen Begriff von ihm zu gewinnen, vernichten sie ihn. In solche Schwierigkeiten, Widersprüche und Sinnlosigkeiten verfällt der Verstand, wenn er das Unmögliche zu tun versucht. Wir kommen deshalb zum Schlusse, dass, wenn der Geist irgendein Dasein hat, er eine Substanz sein und eine Form haben muss. Der Verstand hat die Fähigkeit, Eigenschaften zu begreifen, abgesehen von ihren Trägern. Aber diese Eigenschaften bestehen nicht und können nicht bestehen ohne ihren Träger. Wir haben zum Beispiel einen Begriff von der Süßigkeit, aber die Süßigkeit hat kein Dasein ohne eine Substanz, welche süß ist. Wir können uns Stärke vorstellen, aber Stärke hat kein Dasein, getrennt von einem Wesen oder Ding, das sie ausübt. Es gibt keine abstrakte Kraft. Wir können uns Liebe, Güte und Wahrheit vorstellen, aber sie sind keine Abstraktionen, sie haben kein Dasein außer ihren Trägern. Aber weil wir sie uns auch denken können, ohne sie mit irgendeinem Träger in Verbindung zu bringen, sind die Menschen unmerklich dazu gebracht worden, sie als bestimmte und unabhängige Daseinsformen zu betrachten. So kam man dazu, Verstand und Geist und alle unsere Denkkräfte als Abstraktionen ohne Form oder Substanz und doch als wirkliche Wesenheiten zu betrachten. Allein, wenn wir dasselbe Denkverfahren auf den Körper oder irgendein materielles Ding anwenden, so werden wir dessen Ungereimtheit sofort einsehen. Man nehme zum Beispiel die Dampfkraft. Wir können uns von der Kraft, vom Dampf selbst abgesehen, eine Vorstellung machen. Der Maschinenbauer spricht und urteilt über deren Bestehen, Wesen, Menge und Anwendung, als ob sie eine besondere Daseinsform wäre. Und wenn der Dampf selbst durch keinen unserer Sinne wahrnehmbar wäre, so können wir dahin kommen, ihn als ein bestimmtes Ding ohne eine Substanz oder Form anzusehen. Aber wir wissen, dass es unmöglich ist, die Kraft vom Dampfer abzuziehen und zu sagen, hier ist die Kraft und hier ist der Dampf. Die Kraft ist die Stärke, mit welcher sich der Dampf ausdehnt. Wo kein Dampf ist, da ist keine Kraft. Sie können in der Tat nicht getrennt werden. Derselbe Grundsatz findet auf alle Eigenschaften, sinnliche und geistige, Anwendung. Es kann keinen Gedanken, kein Gefühl, keine Güte oder Eigenschaft irgendwelcher Art ohne einen Träger geben, in welchem diese Eigenschaften wohnen. Und diese Eigenschaften können nicht gesondert oder getrennt von ihren Trägern bestehen. Alle Eigenschaften sind im Wesentlichen die Formen, Tätigkeiten und Beziehungen ihrer Träger. Wenn es keine geistige Substanz und Form gibt, dann kann es auch keine geistigen Eigenschaften geben. Während wir daher sehen können, wie der Verstand dazu gebracht werden kann, eine Abstraktion als eine Wirklichkeit zu betrachten und sie ohne irgendeine Form als bestehend anzusehen, können wir zugleich die völlige Unmöglichkeit eines solchen Daseins einsehen. Von welchem Gesichtspunkt aus wir daher auch den Gegenstand betrachten, kommen wir immer zu dem Schluss zurück, dass Geist eine Substanz sein und eine Form haben muss. Die Lehren der neuen Kirche sind deshalb im Einklang mit den Zusammenhängen der zwingenden Notwendigkeit und der Vernunft, indem sie erklären, dass der Geist eine Substanz ist und Formen, Eigenschaften, Wesen und feststehende Gesetze des Daseins hat, wie der Stoff.